Es haben uns diverse Leute geschrieben und sich beschwert darüber, dass wir letzte Woche tatsächlich die Folge haben mal ausfallen lassen. Also sorry dafür, aber es ging einfach nicht. Wir haben es einfach nicht geschissen bekommen und das ist tatsächlich, passiert das nicht häufig, oder? Also ich glaube, im letzten Jahr haben wir echt fast das ganze Jahr über durchgezogen, also die letzte Saison.
Schon krass, ne?
Und auch wirklich auch in zwischen Weihnachten und Neujahr und echt jeden Montag mitgenommen und uns hier getroffen und die Folge aufgenommen, aber letzte Woche hat es einfach mal nicht geklappt.
Ja, und aber dafür werde ich heute meine ganze Power rauslassen und ich kann jetzt schon alle vorwarnen, es wird um Zahlen, Fakten und Daten gehen. So viele Fakten und Daten habt ihr noch nie gehört in dieser Folge.
Selten hatte ich so viel Angst vor einer Folge wie heute, wenn Kai hier sowas.
Ja, schnallt euch an. Ich werde auch bei euch viel nachfragen.
Bones, du hast gehört, Zahlen, Fakten. Ich bin
Daten.
Jetzt schon gespannt, wie du das challengen wirst hier.
Mit falschen Zahlen, Daten.
Sind bei euch die Dauerkarten schon angekommen? Wie ist überhaupt der Stand bei euch? Also Loge ja, nein? Gibt es da schon... Also meine Dauerkarte ist tatsächlich noch nicht angekommen. Also ich habe bei einigen in den Stories gesehen, am Wochenende sind die Dauerkarten eingetroffen, bei mir tatsächlich noch nicht.
Ja, Loge ist auch, ich bin hier per Telefon zugeschaltet, ich hoffe die Qualität ist nicht zu schlecht.
Nicht schlechter als sonst.
Ja, ist eher ja als nein. Ist jetzt aber noch nicht 100% in trockenen Tüchern, aber da die Preise ja nochmal, wie wir alle wissen, irgendwie um 30 Jahresgehälter angehoben worden sind, braucht ein paar Sponsoren. Und da sind wir so ein bisschen auf der Zielgeraden, damit das auch irgendwie bezahlbar ist. Aber wir sind frohen Mutes, dass wir das irgendwie hingestrickt bekommen, dass wir da Win-Win-Win für alle wieder präsent sein. Also wenn nicht, dann wird es die normale.
Ihr lasst euch die Loge von Sponsoren mitfinanzieren?
Wir lassen Vergnügen bezahlen.
Stark. Weil es ja noch mal teurer wurde, haben wir gesagt, okay, den Mehrwert wollen wir jetzt wirklich nicht mehr bezahlen, weil auch viele gute Mannschaften raus sind und sowas wie Ulm und Preußen Münster hochgekommen ist. Haben wir mal rumgefragt, ob irgendjemand einsteigen will, dass wir zumindest den Preis halten können vom letzten Jahr.
Ich sag mal so, selbst wenn Bayern München und Dortmund runtergegangen wäre, irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht.
Genau,
so, ne? Also,
genau.
So budgettechnisch ist dann auch.
Ja, ist wirklich die Schmerzgrenze.
Aber da sind wir irgendwie kriegen wir es vielleicht hin und wenn nicht, dann sind wir trotzdem in dem Stadion.
Ja.
Mal gucken, wo.
Alles klar, ich bin gespannt. Andere Leute kaufen sich die Dauerkarten so, ihr lasst sie euch finanzieren. Stark. Was ist denn das? Was habe ich denn hier für ein Intro eingespielt? Ja. Ja, ich habe mich hier total verklärt.
Wow. Das war dasselbe geil. Das ist das neue Intro.
Nee, da steht hier meine tatsächlich. Steht
jetzt habe gerade hier alle einen Kulturschock bekommen.
Da steht hier gerade Outro. Da habe ich doch. Outro habe ich noch nie gehört. Ich spiele es nochmal.
Ja.
Keine Ahnung, was. Warte mal, was kommt da denn? Ja, ein bisschen rockiger, ne? Aber
willkommen zu einer neuen Folge.
Nein. Jungs. Wir starten richtig, wie gehabt.
Oh, und da war ja wirklich schon verwirrt gewesen. Ob das dein neuer Song ist, dachte ich kurz.
Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Moppel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holsten.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arsfrau,
meine Frau!
Wir sind heute tatsächlich in Top-Besetzung. Gato hat sich aus dem Urlaub, wo bist du, in Österreich, Schweiz?
Allgäu, ja, Deutschland.
Deutschland, im Allgäu, also irgendwo da unten im Süden, dazu geschaltet.
Hast du mich jetzt eigentlich überholt mit den Urlaubstagen langsam oder noch keine Chance? Schlechter Witz von mir, oder was?
keine Chance, es ist der letzte Urlaub, mehr oder weniger für das Jahr, deswegen, ich bin mal gespannt, ob da natürlich noch was bei dir oder bei mir dazu kommt.
Ich wurde tatsächlich am Wochenende gefragt, wo wir über den Podcast gesprochen haben, also sag mal, diese Urlaubssache, das ist doch so ein Running Gag, oder? Das ist doch nicht wirklich, also die sind doch nicht wirklich immer so häufig im Urlaub. Nee, das ist schon wirklich so, also Ich habe aber gesagt, dass Ende des Jahres
nur noch zu HSV Auswärtsspielen.
Genau, Ende des Jahres ist dann relativ dünn immer bei euch.
Ich dachte ehrlich gesagt gerade ganz kurz bei dem Intro, das Outro, was du gespielt hast, dass es neuer Abschlagssong ist und den extra angemacht
hat. Das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht spiele ich da nachher nochmal rein in den neuen Song. Also am Freitag wird er veröffentlicht. Und wir haben letzte Woche haben wir 3 Tage lang ein neues Musikvideo gedreht. Ich durfte heute schon den ersten Sneak Preview in die Offline-Version machen und das ist schon fast Spielfilmcharakter und so Netflix-Mini-Doku, also wirklich ganz stark und
Das hat wieder HSV-Bezug, ne?
Es hat auf jeden Fall, natürlich hat es HSV-Bezug, also
Also drei Farben.
Drei Farben, Buchstaben und über allem der Verein, also
Ich kann mich noch erinnern, dass ihr bei Instagram aufgerufen habt, ob es irgendwie so HSV
Familien gibt, ne? Die sich
richtig Familien gibt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt.
Hast du hier gemacht, einmal in der Folge?
Habe ich auch tatsächlich und es haben sich wahnsinnig viele HSV-Fans und HSV-Verrückte und Familien und gemeldet mit geilen Bewerbungsvideos und da haben wir wirklich richtig tolle Leute gefunden, die jetzt diese Familie spielen. Einen super süßen Opa aus Cuxhaven, dann zwei Mädels, die tatsächlich in dem Video auch zwei beste Freundinnen spielen und auch im wahren Leben wirklich zwei beste Freundinnen sind und total HSV-vernarrt sind und ins Stadion gehen und wirklich in Trikot schlafen und dann eben noch die Mutti dazu, die auch total auch auswärts fährt und viele Spiele besucht. Also wirklich so die Traum-HSV-Familie, wie man sich das immer so vorstellt, die über Generationen hinweg diese Liebe einfach weitergibt. Und das kommt in diesem Video auf jeden Fall mit rüber und ist super süß geworden. Die spielen das ganz toll. Der Song wird schon fast nebensächlich, wenn man das Video sieht. Aber ja, viel Liebe, viel Arbeit, viel Herzblut von den Leuten, die da dran mitgewirkt haben, sind da reingeflossen. Und ich glaube, am Freitag, passend zum neuen Auswärtstrikot, was am Freitag released wird, das war natürlich eine Frage, die schon von ganz vielen gestellt worden ist hier bei Instagram. Wann kommt endlich das neue HSV-Trikot? Es wurde ja für letzte Woche von einigen Instagram-Seiten schon angeteased, aber es kommt tatsächlich jetzt erst raus am Freitag.
Aber teaser doch jetzt schon mal ein bisschen an, oder geht's so schnell? Ich muss es ein bisschen vorbereiten im Hintergrund.
Das muss ich erst mal ein bisschen vorbereiten. Dafür kann ich ja dann auch nicht mehr Gato am Telefon haben. Aber ja. Wir haben tatsächlich, was gibt es Neues beim HSV? EM ist vorbei.
Zum Glück.
Ja. Ist vorbei, es ist vorbei.
Ja, aber okay, aber dann kommen wir doch mal zum Einstieg schon mal. Ich hatte ja ein paar Zahlen heute auch angekündigt oder so. Also, aber bevor wir da ein bisschen weitermachen, ich fand es jetzt auffällig, Gato hat ja bei der EM, ne, das kann man ja nochmal Respekt, wem Respekt gebührt, das Tippspiel gewonnen. Und da war mir aufgefallen, dass er ja auch hier in unseren Tipprunden immer vorne ist, ja. Und Gato, du als jetzt, kann man ja wirklich langsam behaupten, du bist ein Tippexperte. Bei der EM haben ja die ganzen Experten sich immer damit gerühmt, dass sie keine Tipps treffen. Wie seht ihr das? Findet ihr das so, ich meine, also heißt es jetzt, irgendwie erwarte ich schon von Experten, dass sie dann schon immer nicht weit wegliegen von den Tipps, oder ist das Spiel immer so unberechenbar in Summe? Also Gato, würdest du sagen, du bist jetzt im Kreis der Experten drin, ernst gemeint?
Ja, klar. Nein, aber ich...
Ja, oder korreliert das gar nicht, Expertise mit richtigen Tipps?
Ja, ich glaube so ein bisschen, aber auch ein bisschen nicht. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn du jetzt von den Experten im Fernsehen redest, dann ist es ja auch so, wenn ich der Experte wäre, ich würde jetzt irgendwie nicht einen Tipp machen irgendwie, wo ich sage, da verwette ich jetzt Haus und Hof drauf oder das ist jetzt am wahrscheinlichsten, sondern irgendwie so, oder dann habe ich vielleicht irgendwie eine These, warum jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Österreicher unglaublich sind und irgendwie die dem Spiel vielleicht besser liegen, besser sind als die Franzosen oder keine Ahnung. Irgendwie.
Ja, aber deine Thesen scheinen ja öfter zuzutreffen als andere Thesen.
Ja, aber dann würde ich zum Beispiel im Fernsehen, würde ich dann sagen, na gut, okay, jetzt mache ich mal einen Tipp, der ein bisschen für Aufsehen sorgt. Ich tippe jetzt mal auf den Außenseiter, weil hier, ich glaube, die haben im Mittelfeld Übergewicht und kann das irgendwie mit ein, zwei Gründen begründen und mache nicht den langweiligen, ich sage jetzt mal 2-1-Tipp auf den Favoriten, der dann ja irgendwie, glaube ich, in Summe dann doch häufiger richtig ist, als wenn man auf den Außenseiter tippt. So, deswegen, vielleicht würde ich mir als Fernsehexperte meine Tipps minimal abändern, aufgrund meiner Argumentationsbasis, aber klar, also wenn du als Experte immer falsch schießt, dann würde ich mir Gedanken machen, was da Paul ist.
Was tippst du denn?
So, welchen Hammer-Style.
Welchen, bist du ganz unangekommen. Welchen Platz erreicht denn der HSV in der nächsten Saison? Was tippst du da?
Ich glaube schon Platz 2. Vielleicht sogar Platz 1. Ich glaube, das Gute ist, wir gehen ja hinterher nochmal, ruft mir auch nochmal einen an, wenn ich dann vielleicht aufgelegt habe, der jetzt in der Vorbereitung, im Vorbereitungslager, Trainingslager war. Und da gibt es auch ganz gut, echt ganz positive Signale, muss man sagen, die ich auch gehört habe. Ich bin gespannt, was er erzählt. Und auch junge Spieler, wir wissen alle, ne, Balde, Oliveira vielleicht, die sich sehr hervorgetan haben, die auf einmal uns noch einen neuen Push geben könnten und auch wie die halbe Neuzugänge sind. Und die Stimmung insgesamt besser, nicht so ein bisschen grumpy, sondern alles mehr positiv. Und ich gebe nicht auf zu tippen, dass der HSV auch im siebten Jahr tippe ich auch, dass der HSV erst oder zweiter wird. Also ihr seht, da bin ich jetzt nicht der Vollexperte. Aber so rede ich es mir schön.
Du hattest es ja eben schon angeteased, Trainingslager, vielleicht ein gutes Stichwort, um da mal einzusteigen. Wir haben nämlich, Markus hat uns geschrieben, Markus Gruber, der auch ein treuer Hörer ist bei uns, und der war tatsächlich im Trainingslager und hat uns angeboten, dass wir ihn anrufen können und einfach mal fragen können, wie es denn im Trainingslager war und was er uns da für Eindrücke sammeln kann. Und ich rufe ihn einfach mal mit an und versuche ihn jetzt mal hier mit zuzuschalten. Ich schaue mal, ob das funktioniert, dass wir hier eine Konferenz machen.
Jo, hallo.
Markus, grüß dich. Hörst du mich? Hörst du uns?
Ich kann alles hören.
Ah, perfekt. Hallo. Ah, perfekt. Ich musste dich jetzt gerade hier erstmal umschalten, weil Gato ist nämlich auch am Telefon dabei. Deswegen habe ich jetzt hier meine Konferenz gemacht mit uns allen. Deswegen, wir sind jetzt hier zu fünft. Alle da.
Technik,
die begeistert. Und Markus, erzähl, du warst im Trainingslager.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich 10 Tage zuvor in Garmisch-Partenkirchen verbracht. Und als dann klar war, dass der HSV dorthin reist, haben wir uns da nochmal eingebucht für 4 Tage, und ja, ich habe dann mal Eindrücke so vom Trainingslager mitnehmen können und war sehr begeistert von allem drum und dran.
Okay, du hattest mir ja noch geschrieben, auf dem Weg dahin hast du noch den Bruder von Hermann Rieger getroffen.
Genau, wir waren also wie gesagt in Garmisch zum Belauben und dann nach Mittenwald rüber gefahren mit dem Fahrrad, haben da dann eine Fahrradtour gemacht und sind durch Zufall dann auf den Hermann Rieger Weg getroffen,
ja,
wo ich ja auch wusste, dass er dort halt wohnt, und dann stand da ein Herr auf der Auffahrt, der sprach mich auch an.
Ja.
Weil es nicht zu übersehen war, dass ich halt HSV-Fan bin, und er sprach mich dann an und dann kamen wir ins Gespräch und dann stellt sich heraus, ja, dass das der Bruder von Hermann war und er das Elternhaus halt noch bewohnt, wo auch Hermann groß geworden ist, und hat dann noch so ein paar kleine Geschichten erzählt und auch erzählt, dass immer noch heute noch aktive Spieler oder damals aktive Spieler kommen, die Hermann damals halt immer behandelt hat.
Okay.
Das war sehr nett, eine sehr tolle, positive Überraschung. Sein Bruder genauso nett, ihn kennenlernen zu können. Genau, war ganz toll.
Finde ich ja schön zu hören, dass sowas auch dass so ehemalige Spieler denn da wirklich immer noch den Kontakt, und ich meine, und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber war er nachher nur ein Masseur, so, ne? Aber war halt für viele einfach doch viel mehr als ein Masseur, und das sieht man dann einfach, wenn da einfach die ehemaligen Spieler immer noch Kontakt halten zu der Familie und da besuchen. Also das finde ich total schön zu hören, dass sowas.
Genau, das sagt wirklich einiges aus über den Menschen Hermann Rieger selbst auch und natürlich dann letztendlich auch über seinen Bruder, der die Leute natürlich genauso gut dann auch aufnimmt. Und ja, war eine tolle Geschichte, sehr nett, sehr spontan, hat uns noch Ausflugstipps gegeben für die Region und so, war wirklich super.
Okay.
War ein ganz netter Zufall, das erlebt zu haben, ja, muss ich sagen.
Cool. Und sag mal, dann seid ihr ins Trainingslager gefahren, wie läuft das ab? Wie ist da im Trainingslager? Ist das so Festivalstimmung? Ist das wie im Volksparkstadion? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hatte da zuerst überhaupt keine Vorstellung von, war auch so ein bisschen, ja, von meinen Eltern kannte ich das, die haben das ein oder andere Mal früher gemacht. Und dann haben wir jetzt das erste Mal gemacht, sind dann angekommen halt im Ort Bramberg, und dann war auch nichts zu übersehen anhand der HSV-Fahren, wo das Hotel ist, haben uns das dann kurz angeguckt, sind dann weitergefahren zum Trainingsgelände vom TSV Bramberg. Wir haben zwei ganz tolle Plätze, auch alles voller HSV-Banner rund ums Spiel gehängt, das konnte man gestern, glaube ich, auch ganz gut sehen im Testspiel, was wir auf HSV-TV gezeigt haben. Und das war wirklich ja eine ganz tolle Atmosphäre. Es kamen so erst so Verantwortliche mit Autos an vom Flughafen. Ich habe dann anhand der Instagram-Stories einiger Spieler gesehen, wann sie in Salzburg gelandet sind. Und dann war klar, dass so gegen 16 Uhr der Bus auch kommen muss. Und das haben dann auch die Verantwortlichen vom HSV, die da halt den Bus dann eingewiesen haben, auch gesagt, dass der gleich kommt. Und dann waren da so 20 bis 30 Leute schon. Und ja, die Spieler ganz locker, ganz entspannt. Total gesprächig, auch alle HSV-Verantwortlichen rund um das ganze Trainingslager, wirklich eine ganz super lockere Atmosphäre. Mhm. War wirklich ganz toll.
Hatten die Spieler Kopfhörer aus, als sie aus dem Bus ausgestiegen sind?
Vereinzelte schon, aber die haben sie dann auch rausgenommen, als sie dann halt gesehen hatten, dass dann die Kinder zu den Spielern hingegangen sind, zum Fotos machen und so. Da waren die wirklich, wirklich sehr zuvorkommend, um da auch die Wünsche eines jeden Fans und Zuschauers sozusagen zu erfüllen.
Ich hatte es ja bei uns in der Instagram-Story vor 2 Wochen, als ich das beim Testspiel gesehen habe, wie der HSV da eine Story gepostet hatte, wie die Spieler quasi relativ lustlos Kinder irgendwie abgeklatscht haben, alle mit großen Kopfhörern auf, AirPods irgendwie im Ohr, wo ich dachte, ey, come on, ey, wenn ich verantwortlicher wäre, ich würde den Leuten einfach mal so oder den Spielern so eine Ansage machen, so nach dem Motto, das geht so nicht, ihr könnt hier nicht irgendwie aus dem Bus aussteigen und Konzentration hin oder her in so einem Testspiel, da gibt es, also, wenn es hier jetzt um die Weltmeisterschaft oder den Champions-League-Titel gibt, ne, vollen Fokus darauf, aber in einem Testspiel so aus dem Bus auszusteigen, finde ich einfach, war mir maximal unangenehm. Ich habe mich da echt habe ich mich total fremdgeschämt und es haben auch ziemlich viele und diverse Leute haben uns geschrieben, dass sie das genauso sehen und da auch echt total enttäuscht sind und so viel kann ich auch sagen, wir haben ja auch ein paar Spieler, die uns folgen bei Instagram, so aus den letzten Jahren. Und da gab es auch 3 Spieler, die uns geschrieben haben, dass sie das auch überhaupt nicht verstehen können und sowas auch eine Unart finden. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer das war, aber nur einfach, um da mal so zu droppen, dass das auch bei Spielern nicht unbedingt, das Nonplusultra ist oder dass man das, dass alle das so sehen.
Wird nicht so gerne gesehen, ne?
Nee, und kann ich auch, also finde ich auch, ist einfach, ist eine Art von respektlos so.
Genau, aber das haben die da wirklich, die haben dann welche aufgehabt, aber die in eine Seite geschoben und auch gesprochen, auch die Leute angeguckt, beim Hallo sagen, auch an den Trainingstagen, die dann drauf folgten. Die waren dann meistens morgens zwischen 10 und 11:30 ist dann die Einheit begonnen, dann waren sie auch schon eine halbe Stunde vorher immer dort gewesen. Dann selber mit dem Fahrrad gekommen, nach und nach immer so 2er-, 3er-, 4er-Gruppen und waren da auch sehr gesprächig und fotogen. Also das haben die wirklich, die Spieler fand ich sehr gut gemacht und auch alle Verantwortlichen ganz besonders hervorzuheben. Dabei ist auf jeden Fall Stefan Kunz.
Okay. Inwiefern hat er sich sehr, sehr volksnah gezeigt? Oder? Genau,
sehr, sehr volksnah und er ist am Donnerstag war das, ist er angekommen zu so einem Fan-Talk auf dem Sportplatzgelände auf der Terrasse. Und war da auch sehr gesprächig, hat sehr offen und locker gesprochen. Und die beiden Damen der Fanbetreuung vom HSV, Nicole und Nadine, die das auch sehr gut organisiert haben mit der WhatsApp-Gruppe, wo jeder Zuschauer so rein konnte und die Trainingszeiten dann per Info bekommen hat. Das haben die auch sehr, sehr gut gemacht. Und die hatten dann halt die ersten Fragen für Stefan Kunz dann vorbereitet auf der Terrasse in lockerer Atmosphäre. Und haben dann nachher gesagt, so, wir haben jetzt schon 45 Minuten rum, wir wollten noch so 2, 3 Fragen aus dem Zuschauerbereich, hat dann Nicole gesagt und dann hakte Stefan Kunz gleich ein und sagte, nee, wir können ruhig ein paar mehr Fragen machen, die Autogrammkarten schreibe ich parallel und wir wollen die Zeit dann auch ausnutzen, dass die Leute, die hier sind, dann noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und das war wirklich, wirklich super. Er hat ganz offen und locker geredet, sehr fannah, muss man sagen, hat auch viel Lob von den anwesenden Journalisten, die Bekannten von der Bildzeitung, vom Abendblatt und vom NDR bekommen, also war wirklich super.
Ist ja immer so, wenn die Presse erstmal schön hoch loben, ne, damit er nachher tiefer fallen kann.
Ja, keine Frage, das geht immer schnell, aber die haben das auch so aufgefasst in lockerer Atmosphäre, dass er da also wirklich auch immer kopfnicken zu dem, was er gesagt hat. Ich habe sie so ein bisschen beobachtet, weil sie bei mir in der Nähe standen, beziehungsweise ich habe mich da bewusst hingestellt, um das auch zu beobachten und ja, das war schon sehr, war angenehm, wirklich. Alles, das ganze Paket war wirklich ein gelungenes Trainingslager. Leider mussten wir dann am Freitagabend schon abreisen, aber bis dahin.
Habt ihr noch ein Trainingsspiel mitgesehen? Ein Vorbereitungsspiel, ein Testspiel?
Die beiden haben wir leider nicht mehr gesehen, weil die ja Samstag und Sonntag waren.
Ja.
Und auch da war aber im Vorfeld schon durch die Fanbetreuung und durch der vielen anwesenden Fans, ich würde mal sagen, das waren so circa 200 nachher am Donnerstag, die das Training da dann immer begleitet haben, haben die sogar auch einen Bus organisiert. So dass die Fans dann in den Nachbarort halt mit dem Bus fahren konnten. Das war wirklich super.
Toll. Sag mal, Markus, hast du das Training unter zum Beispiel unserem letzten Trainer Tim Walter mal verfolgt?
Ja, aber nur am Stadion halt. Und das, finde ich, kann man nicht vergleichen, als wenn man so im Trainingslager ist.
Okay, aber ist dir sonst irgendwas aufgefallen jetzt unter Steffen Baumgart? Geht er mit den Spielern anders um? Hast du das Gefühl, wie war die Stimmung auf dem Platz?
Die Stimmung auf dem Platz war sehr gut bei den Spielern, unter den Spielern. Er ist dann durch seinen bekannten Pfiff immer eingegriffen oder hat dann auch gestartet mit seinem Pfiff. Dann sind sie zusammengekommen. das war so ein bisschen, ja, sehr deutlich und auch sehr einfordernd. Er steht also auch genauso auf dem Trainingsplatz beim 4 gegen 4, wie er an der Linie steht im Pflichtspiel. Geht auf und ab und Hände auf den Knien und ist da sehr, sehr beobachtend, sehr akribisch dabei. Und das machte für mich einen sehr fordernden Eindruck. Aber die Spieler haben es angenommen, da gab es keine Diskussion. Wenn es unterbrochen wurde, ging es gleich weiter. Also das war wirklich, wirklich gut mit Ansagen und auch besonders der Co-Trainer, der neu dazugekommen ist. Ich glaube, René Wagner heißt der, ne?
Kann gut sein. So tief bin ich noch nicht.
Ja, genau. Nee, der ist ja neu dazugekommen und der hat schon viel Sachen so geleitet, das Aufwärmprogramm und auch Spielsituationen dann erklärt und Baumgart hat dann mehr oder weniger beobachtend teilgenommen und hat dann halt immer bei jeder Kleinigkeit auch wirklich bei kleinsten Fehlern dann eingegriffen. Dann hat man auch gleich gesehen, dass dann wieder, ja, mehr und besserer Zug drin war.
Super.
Das war deutlich zu sehen. Ja, und die Spieler, wie gesagt, haben alle einen guten, sehr guten Eindruck gemacht, muss ich sagen. Also wirklich eine gelungene Aktion.
Dann darf ich vielleicht nochmal abschließen, was bei uns die Hörer natürlich immer was sie halt immer einfordern und wissen wollen. Wer ist für dich aus den Tagen, wo du da warst, der Gewinner des Trainingslagers und wer der Verlierer?
Also sicherlich sind die Gewinner die ganzen, ich sag mal, die Youngstars, die Young Talents, die sozusagen mit dabei waren. Die haben wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ich möchte sagen, es ist wirklich eigentlich kein Spieler so abgefallen. Es sei denn, wenn man einen nehmen möchte, wo ich mich aber eigentlich schwer mit tue, merkt man schon, dass Andras Nemeth da wahrscheinlich einen großen Druck verspürt, dem immer so viele kleine Bälle verspringen, wie es auch in den Testspielen war. Der ist, glaube ich, so ein bisschen verunsicherter und da kann man sicherlich nicht sagen, dass er der Gewinner der Vorbereitung ist. Und? Aber alle anderen durch die Bank weg, auch Mo Heyer hat sich da wirklich präsentiert. William Mickel-Brossis hat viel Lob erhalten von den Mitspielern immer in verschiedenen Übungen. Miro Muheim immer wieder positiv aufgefallen.
Doch, muss man sagen. Ich habe gehört, wenn ich noch kurz zwischengrätschen darf, also so ja, von den Jungen jetzt, so Balde und Oliveira sein sollen, die dann auch mit Blick auf die erste Elf schon vielleicht erwartet, aber auch unerwartet, irgendwie Balde hatte ich so, keine Ahnung, Oliveira kannte man ja von letzter Saison.
Genau, und Balde kann man sicherlich so ein bisschen schon mit Bakariata vergleichen, von der Art und Weise, von der Anlage her.
Der ist richtig, also fast noch schneller, ne?
Genau, und wie er es auch im Testspiel mit seinem Tor unterstrichen hat, hat er da schon echt eine gewisse Routine, wie er das Tor dann macht. Klar, ist es nur ein Testspiel im Trainingslager, keine Frage. Aber wo will man sich mehr präsentieren als da, ne?
Definitiv. Also die beiden würdest du sagen, durchaus mit Chance für die erste Elf.
Das auf jeden Fall, 100%.
Ja. Finde ich spannend, weil wir da natürlich immer wieder die Diskussion haben, mal Nachwuchsspieler mit reinzubringen. Das fordert man seit Jahren in Hamburg beim HSV, und nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich. Aber wir tun uns ja doch immer schwer, mal Spieler so aus der zweiten Reihe, aus dem Nachwuchs mal so hochzuziehen. Da ist der Druck ja mit dem Aufstieg doch immer sehr, sehr groß, dass man dann doch wieder versucht.
Das ist halt was anderes, als wenn du jetzt, sag ich mal, eine Mannschaft bist, die vielleicht nicht so viel Ambition hat. Da tust du vielleicht leichter damit, jemand dann mal reinzuschmeißen. Aber so, glaube ich, wird das wirklich sehr gut beobachtet, welche Spieler da, sag ich mal, an den 2022er Stammkader, den es nachher wahrscheinlich geben wird, ranrücken. Und ich glaube, die werden dort gesehen, definitiv. Hundertprozentig, die bekommen auch viel Lob in einzelnen Aktionen, wie sie dann Situationen lösen. Da haben die sich schon wirklich viel von den gestandenen Spielern abgeguckt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Miteinander dort halt insgesamt gewesen. Und auch William Mickel-Brossis ist positiv aufgefallen, muss man auch sagen. Der hat seine Sache da auch gut gemacht.
Taktisch stand ja im Abendblatt-Artikel, glaube ich, heute drin, dass der HSV wir uns auch so ein bisschen variabler aufstellen. Also ich glaube, letzte Saison haben wir schon gegen den Ball dann auch mit zwei Stürmern quasi verteidigt. Aber diesmal auch, dass wir mit Ball dann auch in Dreierkette und vorne zwei Stürmer.
Das hat sehr flexibel immer variiert. Das hat man schon in den Trainingsformen gesehen, wie die das so verschoben haben. Da sind sie immer wieder hingewiesen worden und das haben die sehr gut gemacht. Auch ein Renford Königsdörfer und ein Jean-Luc Dampé wirklich top Eindruck hinterlassen.
Ich glaube, man muss halt so eine eigene Reaktion vorbereiten können. Ne? Also entweder du sagst, wenn du zu Beginn der Hinserie oder in der Hinserie merkst, wir kommen mit unserem Spielsystem aus eigener Kraft irgendwie nicht weiter, weil das irgendwie nicht so funktioniert, dass du dann zumindest nicht bei Null anfängst, sondern schon mal im Trainingslager eine Alternative einstudiert hast, die dann allen Sicherheit gibt, dass man darauf zurückgreifen kann. Oder du machst es so, und das ist mir in den letzten Songs auch aufgefallen, dass du eben mal damit kalkulierst, dass eben die gegnerischen Mannschaften, wenn sie einmal gegen dich gespielt haben, nicht nur die durch die taktische Analyse dich durchschauen, sondern auch, weil sie sich zu vielleicht einmal gegen dich eingespielt haben und du dann in der Rückrunde irgendwie den Gegner verunsicherst, indem du dann ein ganz neues System spielst, weil das würde mich auch als Gegenspieler nerven, wenn ich mich auf den Gegner eingestellt habe, mich noch an ihn erinnere, dann darauf taktisch eingestellt werde und der dann doch mit dem Plan B kommt. Ne? Nur wichtig ist, dass dann eben der Plan B nicht spontan entstanden ist, sondern vielleicht über die gesamte Saison schon ein bisschen vorbereitet wurde. Das fehlte mir in den letzten Jahren. Übrigens genauso wie, dass ich der Meinung bin, du kannst einen Stamm an erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spielern haben, auf die du dann eher setzt, wo du auch sagst, die sind dann auch durch ihre Erfahrung, sind die dann bei so einem HSV im Aufstiegsrennen nicht ganz so nervös oder sind den Druck gewöhnt. Aber wir hatten auch wirklich viele gestandene Spieler, wo ich mir immer gesagt habe, die haben uns wirklich wenig weitergebracht. Also soll nicht böse klingen, aber Nemeth und Königsdörfer haben uns eben letzte Saison nicht mal als Mitläufer geholfen. Und dann sage ich immer, fehlt mir der Ansatz, da hätte es jetzt ein junger Spieler aus der zweiten Reihe nicht schlechter machen können. Weil selbst wenn der dann verunsichert gewesen wäre und seine Leistung nicht abgerufen hätte, die er sonst im Training abgerufen hat, wäre das jetzt in dem Fall nicht uneffektiver als von den Scorerpunkten gewesen, als die Statistik von Nemeth und Königsdörfer.
Genau, und die Jungen haben dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Kredit. Und ich glaube, dass das auch so ein Weg ist, wo sie drauf hinarbeiten. Und man sieht schon, dass sie versuchen, sehr flexibel ihr Spiel aufzuziehen, immer wieder im Spielaufbau. Und das ist auch das, was auch Stefan Kunz am Donnerstag bei dem Fan-Talk sozusagen unterstrichen hat, dass man jetzt auch einem Steffen Baumgart die Möglichkeit mal geben muss, eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft zu machen, weil auch Steffen Baumgart gesagt hat, ich kann hier jeden Spieler besser machen und da hat man auch den Eindruck, dass alle da gewillt sind, diesen Weg, den er vorgibt, wie gesagt, sehr, sehr fordernd im Training, aber ich finde, das gehört bei einer Profimannschaft immer dazu und bei einer ambitionierten Profimannschaft ist das gar keine Frage und ich glaube, da wissen alle um den Ernst der Lage und nehmen das alle sehr gut an. Muss ich sagen.
Mega.
Markus. Mann, Markus, du bist ja ein 1A Außenreporter. Bringst die Dinge auf den Punkt. Und müssen wir häufiger telefonieren. Das ist unglaublich.
Ja, immer gerne. Immer gerne für sowas zu haben. Und es hat Spaß gebracht, weil ich mit dem Ziel dahin gegangen bin oder drin gefahren bin, wirklich beobachtend zu sein und auch Sachen mitzunehmen, sondern nicht einfach, sag mal, als Fanboy dahin zu gehen, um sich ein Autogramm oder ein Foto zu holen, sondern einfach, um das auch mal zu sehen, was da so abgeht. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe bei meiner Frau schon angemeldet, dass das auch nicht das letzte Mal war, dass ich diese Erfahrung gemacht haben möchte.
Das war schon anmelden, clever.
Das war schon ganz gut. Aber es waren wirklich auch ganz viele Leute da, ganz viele tolle Fans und Zuschauer, die man so deutschlandweit kennengelernt hat. Gar nicht unbedingt nur aus Hamburg, sondern auch, die dann einen kürzeren Anreiseweg hatten, weil sie halt nicht zu jedem Spiel kommen können, im Hotel allein schon. Von unserem kleinen Hotel, wo 14 Zimmer waren, waren 5 mit HSV-Fans belegt und alle waren auch super nett, gesprächig, man hat sich gegenseitig unterstützt und war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wirklich.
Super. Das hört man gerne.
Und vom HSV und wir hoffen, dass wir das so mitnehmen.
Ja, und ich muss mich an dieser Stelle vielleicht auch schon mal bei Moritz Heyer entschuldigen, weil ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass er für mich derjenige ist, wo ich vermute, dass er am unfittesten aus der Sommerpause kommt, weil er geheiratet hat und sich das hat richtig gut gehen lassen hat. Aber wenn man jetzt so sich die Spiele anschaut und schaut, wer da immer netzt, Mo Heyer ist on fire.
Definitiv und sorgt auch immer für gute Stimmung in der Mannschaft. Ist da mit David Nationali viel im Hotel für die kleinen Videos unterwegs gewesen. Also eine tolle Gemeinschaft. Wir hoffen mal wieder wie jedes Jahr. Ne? Wir wissen, in welchem Jahr wir uns befinden. Das ist gar keine Frage. Aber es ist wirklich nichts irgendwie so zu erkennen, wo man sagt, oh Mensch, das war jetzt nichts. Da könnte anders laufen. Nee, natürlich.
Profifußball. Ein Wort zu Nationali. Es war so, okay, gut, aber jetzt nicht unglaublich, aber jetzt auch nicht.
Nein, genau, auch nicht unglaublich, aber auch überhaupt nicht so wie in den Spielen, wo er eingewechselt worden ist. Dass er da negativ, sag ich mal, so ein bisschen abgefallen ist, weil er nicht die Bindung zur Mannschaft vielleicht hatte. Das war im Training jetzt überhaupt nicht zu sehen. Also wirklich. Ja, ich
bin gespannt. Irgendwann muss man abgeben. Wenn vor allen Dingen auch jetzt ein paar neue kommen. Ich bin mal gespannt, wie sie nochmal loswerden.
Hatte ich mich auch mit einem Reporter des Abendblattes kurz drüber unterhalten. Sind ja auch auf dieselben Namen sozusagen gekommen, ob da noch was kommt oder ob man jetzt lange genug gewartet hat oder ob das nachher Kandidaten sind, die gestrichen werden oder ob es jetzt nach diesen 10 Tagen Österreich vielleicht Kandidaten sind, wo man sagt, Mensch, hätte ich nicht gedacht. Ne? Wir sind gespannt, glaube ich.
Ja. Markus, vielen Dank für deine Eindrücke aus dem Trainingslager. Dann kannst du jetzt weiterarbeiten oder hast du schon Feierabend?
ich habe noch bis 23.30 Uhr, wir müssen noch ein bisschen Mineralwasser für die Kundschaft produzieren und dann gehe ich in die Feierabend, ne?
Dann dir noch eine entspannte Schicht und vielen Dank für deine Eindrücke aus dem Trainingslager und in diesem Sinne nur der HSV.
Nur der HSV, sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.
Gerne.
So, das waren die Eindrücke hier von Markus. Trainingslager, reizt euch das auch mal, zum Trainingslager zu fahren?
Gar nicht.
Nee?
Nee. Doch, ich glaube mich ja, weil, also ich glaube doch, ich finde es aus zweierlei Sachen interessant. Ich glaube, du wirst nie so nah an die Mannschaft kommen wie im Trainingslager und nie so eine offene Mannschaft empfangen, weil sie da einfach dann, glaube ich, sich bewusst sind, dann auch den mitgereisten Fans irgendwie ein bisschen entgegenzukommen, was im Stadion jetzt ja zum Beispiel nicht so möglich ist. Da musst du sie dann wirklich in den Schwitzkasten nehmen und in die Loge dann irgendwie reinreißen, sonst siehst du sie nicht. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass man da so Sachen sehen kann, so, die Trainings sind ja da wesentlich athletischer, anstrengender, wer kann sich zusammenreißen und gibt weiter Gas. Oft hast du ja Einheiten am Volkspark, wo die irgendwie dann nur so ein bisschen regenerativ oder irgendwie, um im Rhythmus zu bleiben, dran arbeiten und so weiter, und deswegen reizt mich das schon. Aber man sollte dann irgendwie die Möglichkeit haben, da in der Nähe zu wohnen, das mit Urlaub zu verbinden, ein paar Bierchen nebenbei trinken zu können, so, genau.
Ihr habt ja, wir haben auf dem Transfermarkt ja jetzt im Sommer zumindest schon etwas zugeschlagen. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass der Onana-Transfer jetzt durch ist und somit nochmal wieder 2,5 Millionen Euro bei uns in die Kasse spült. Das ist natürlich so Geld, womit man...
Ja, warum 2,5 Millionen?
Weil wir natürlich nochmal an dem Verkauf mit dran beteiligt sind. Ja,
ich kam auf 1 Million, wenn die Werte stimmen, die irgendwie vor einer Woche da rumgekreist sind. Weil man hat ja nur an dem Gewinn eine Beteiligung irgendwie.
Genau, und das sind doch immer noch 2,5 Millionen.
Okay.
Also ohne Gewähr.
2,5 aus. Ist geiler.
Okay.
Ja. Und sonst stellst
aber sind Folge klar. Die 60 Millionen geworden, die in der Zeitung kursierten?
Da gehe ich von aus, ja.
Okay.
So, und wie auch immer. Ich habe die Info bekommen, 2,5 Millionen. Vielleicht stimmt es auch nicht. Irgendeiner von unseren Hörern wird es mit Sicherheit ansonsten besser.
Können ja mal zwischen 1 und 2,5 sagen.
Genau.
Frage, was kriegt man da auf dem Markt für, ne?
Da wollte ich mal ganz kurz, ja, das ist vielleicht ein guter Übergang. Also wisst ihr denn überhaupt, wie teuer der Kader im Moment? Also was schätzt ihr, an welcher Position ist der HSV im Moment von seinem Kaderwert in der zweiten Liga?
Ich würde sagen Platz 3. Hertha und Schalke vor uns.
Ja,
Gio der 5, ich glaube Köln ist auch noch vor uns.
Was sagst du?
Warte mal, Köln.
Ja, stimmt. Ja, dann sind wir Platz 4. Ja?
Okay, die Aussagen waren schon interessant genug. Ich muss eingreifen, ich muss interagieren. Also, Muchel mit einer spektakulären Aussage, und zwar Platz 3 ist richtig.
Okay.
Sehr gut getroffen. Jetzt das Spektakuläre an der Aussage. Schalke 04. Unglaublich. Liegt im Mittelfeld der zweiten Liga mit einem unterirdischen Marktwert von 22,9 Millionen nur der Kader. Ja, das ist ultra wenig. Das ist, ich würde schon sagen,
das ist Baldi im halben Jahr wert alleine.
Genau, das kommt wirklich nicht mal dem Durchschnitt nah. Denn Schalke 04 hat gleichzeitig bei diesem unterirdischen Marktwert, ja, also nur mal im Vergleich, der HSV hat einen Marktwert von 38,43 Millionen laut Transfermarkt.de, Schalke nur 22,9. Jetzt kommt's aber, Schalke 04 hat mit Abstand die meisten Spieler im Kader. Mit 38 Spielern kommen die nur auf 22,9 Millionen. Ein durchschnittlicher Spieler von Schalke ist also 603.000 wert, während einer vom HSV 1,1 Millionen wert ist. Also da siehst du, wenn, und davon muss man ja ausgehen, Preis gleich Qualitätsunterschied ist, dass die Spieler beim HSV von der Qualität deutlich besser sind als die von Schalke. Gut, gilt für viele Zweitligamannschaften. Jetzt ratet mal, hat der HSV vergleichsweise viele Spieler im Kader im Vergleich zu anderen Vereinen oder weniger in der zweiten Liga?
Ich würde sagen, aktuell eher viele.
Du, Bones?
Durchschnitt.
Weder noch. Du, Gato?
Was war nochmal die Frage?
Ob der HSV durchschnittlich viele Spieler im Kader hat im Vergleich zu den anderen Vereinen. Also der HSV, ich löse dann mal auf, hat 34 Spieler im Kader. Das ist viel. Das ist viel, genau. Also da sind wir auch eher eine Spitzengruppe.
Und dann ist ja der Marktwert auf die einzelnen Spieler schon relativ hoch, ne? Also wenn du davon ausgehen kannst, dass wir nachher wahrscheinlich beim Kader von 24, 25 wahrscheinlich landen werden.
Ja, dann
dann sind wir wieder unten.
Dann sinkt ja auch der Gesamtmarktwert.
Aber es sind ja in der Regel eher die Spieler, die nicht so einen hohen Marktwert haben.
Dann. Genau, und wenn dann jetzt noch ein, zwei Kracher dazukommen, könnte die Qualität steigen. Wir sind aber schon deutlich abgeschlagen auf Platz 3, denn auf Platz 2 und 1 sind eben auf Platz 1 ganz klar führend der erste FC Köln. Also die haben noch diese Erstliga-Qualität drin. 69 Millionen, das ist dann schon ein ganz, ganz, ganz gewaltiger Abstand zum HSV. Jeder Spieler ist doppelt so teuer wie der vom HSV im Durchschnitt. Also auch doppelt so gut, Fragezeichen. Und bei Hertha ist eben auch noch ein großer Abstand vorhanden zu Hertha. Also die sind mit 54,3 Millionen auch noch deutlich vor uns. Und jetzt kommt's vom Marktwert. Es ist eben so, dass Düsseldorf ganz knapp hinter uns ist. Die haben echt aufgeholt. Und ich würde sogar behaupten, also die haben jetzt irgendwie 2-3 Millionen weniger Marktwert im Kader, haben aber auch 5 Spieler weniger im Kader. Also ich würde sagen, dass Düsseldorf uns mittlerweile von der Qualität her tatsächlich eingeholt hat. Klar, die Spieler haben die Relegation erreicht, haben dann nochmal einen Push bekommen, wahrscheinlich alle in den Marktwerten. Aber genau, das ist so das, was vor uns ist und hinter uns ist. Danach nimmt so ein bisschen Abstand.
Aber dass Marktwert gleich Qualität ist, würde ich so nicht unterschreiben.
Das ist ja die interessante Vermutung, die These, die wir...
Ist ein Indiz.
Genau, wobei man sagen muss,
dass... Ja, aber der HSV hat die letzten 6 Jahre diesen Indiz ja widerlegt.
Genau, darüber haben wir ja die letzten Folgen nur gesprochen. Also wir haben ja immer wieder gesagt, die Tendenz geht ja dahin, wie funktioniert die Mannschaft zusammen. Also das siehst du ja auch, es wird ja jetzt auch nicht in der Premier League immer die Mannschaft Meister, die am meisten in Transfers investiert hat. Ja, da denkt ja jeder immer an Man City, das sind immer ganz andere Vereine, die da am meisten investiert haben. Also man sieht dann auch bei so einer Europameisterschaft, klar, England jetzt im Finale, aber die Leistung von der englischen Nationalmannschaft war natürlich mau, der Weg viel leichter. Es war mit Abstand der teuerste Kader. Auch in der Bundesliga hat es diese Saison null funktioniert, mit dass die teuersten Kader ganz oben waren. Also der Trend ist in den letzten 2 Jahren wirklich weggegangen von diesen Marktwertentwicklungen. Trotzdem ist und bleibt es einfach ein starkes Indiz, was man nicht ignorieren darf, finde ich. Also in Summe wird es schon irgendwie dann hinkommen. Es wird natürlich immer diverse Einzelfälle geben, wo es dann eben nicht hinhaut, aber
Die werden dann ja auch nachträglich angepasst, wenn man auf einmal über Leverkusens Marktwert ist wahrscheinlich auch deutlich gestiegen seit dem letzten Jahr, aber muss mal gucken, ob die jetzt eine Saison noch wieder hinlegen. Ich muss mich einmal ausklingen, wir essen jetzt um 6:15. Aber Kai, sehr gute Zahlen. Ich bin gespannt, was noch gleich kommt. Ich werde mir die Folge später oder morgen früh reinziehen. Und ich sag jetzt schon mal nur der HSV, ne?
Nur der HSV. Und um jetzt mal auf Spielerebene zu kommen, weil Muchel, du hattest es ja eben eingeleitet, was kriegt man für diese 1 bis 2,5 Millionen? Ja, das ist eben die Frage. Ich fand es eben auffällig, dass wir eigentlich noch die Verteidigung auch noch stärken wollen, weil eben die Analyse ja eben auch war von uns, dass man in der nächsten Saison ein paar weniger Gegentore braucht. Und da ist mir aufgefallen, Christoph Klara, ja, also von Darmstadt, ist gerade für 4,15 Millionen von Darmstadt gewechselt zu Birmingham City. Das war natürlich so ein englischer Glücksgriff, aber der Junge scheint ja sozusagen das Talent mitzubringen, dass da große Vereine hinter ihm her sind. Und da sieht man dann schon, also Darmstadt wird nochmal nachlegen können mit der Kohle. Die werden sich da bestimmt 2 gute Spieler von holen können. Und ich glaube, der HSV steht auch noch auf dem Transfermarkt unter Zugzwang. Also das ist ehrlich gesagt so meine Analyse. Und Düsseldorf macht auch noch ein bisschen was. Da gibt es ein heißes Gerücht um einen jungen Mittelstürmer vom VfL Wolfsburg, Jasnan Pjanovic. Der soll wohl auch noch als Laie zu Düsseldorf kommen. Also die rüsten auch noch ein bisschen nach. Wie gesagt, also ich bin da bisher mit der Kaderzusammenstellung, was heißt nicht unzufrieden, wenn die Jungs jetzt perfekt zusammenpassen, so nah bin ich nicht dran, dann kann das so reichen, dann ist der Marktwert uninteressant. Aber so rein von den Statistiken, von den Marktwerten und von den Leuten, die wir jetzt geholt haben und was wir letzte Saison geholt haben, reicht das noch nicht. So, und ich hatte mir nicht nochmal auch nochmal die Fans gefragt, ja, per Instagram.
Diverse Fans,
da gab es ohne Witz unglaublich viele Antworten.
Also mit Witz ist hier gar nichts mehr.
Mit Witz ist hier wirklich gar nichts mehr. Da hatte ich nochmal so eine Tabelle reingestellt, wer wie viele Tore macht. Das ist natürlich eher konservativ gerechnet, weil man jetzt die Ausreißer eben nicht findet. Aber da gab es dann so einige Leute, die dann eben auch nochmal wirklich sich beteiligt haben an der Diskussion. Und es gibt da einen, der ganz vorne liegt, zu dem komme ich gleich, ich muss es mal suchen, weil ich so viel Feedback erhalten habe. Warte ganz kurz.
Für alle, die es natürlich jetzt nicht sehen können, Kai tippt wild auf seinem Handy mit seiner Spiegelfolie, dass keiner von links und rechts genau schauen kann.
Also Karabec ist bei den Fans ganz weit oben. Ja. Alle sagen, dass der Kollege für 6, 7, 8, 10 Tore da ist. Seht ihr das auch so?
Boah, 10 finde ich schon ganz schön viel. Ich würde wahrscheinlich glauben, dass er am Ende, wenn er bei 6 Toren landet, wenn wir tatsächlich mit dem Doppelsturm spielen, das wird sich natürlich auch darauf auswirken, dass eher die Spieler im Mittelfeld oder die offensiven Spieler dadurch vielleicht eher weniger Tore schießen. Mich würde es mehr freuen, wenn er als Scorer und als Vorlagengeber deutlich mehr macht, als selber die Tore zu machen.
Ich glaube, das hoffen auch die HSV-Verantwortlichen, weil ja eben der Topscorer mit Benesch weggegangen ist und man merkt wirklich, dementsprechend kommt man einfach beim HSV aktuell mit dem aktuellen Kader, was die Spieler letzte Saison so gerissen haben, ohne Benesch, kommst du da, wenn da nicht einer durch die Decke geht, eben nicht auf die erforderlichen Tore und Assists, die du brauchst, um aufzusteigen. Ja, also da fehlt der Benesch-Ersatz noch. Viele hoffen, dass es dann Karabec wird. Da muss er dann aber auch richtig was reißen. Dann sehen noch ganz viele Spieler Jatta nächste Saison von und Dompe. Also Jatta nicht ganz so viele, aber Dompe sehen noch viele sehr, sehr stark für nächste Saison. Was schätzt ihr, wie viele Tore tippt ihr macht Dompe?
5.
Ja, so, ich hätte eher 7 gesagt sogar.
Aber jetzt nicht zweistellig.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Das glaube ich auch nicht, genau. Also 5 bis 7, genau. Kann man jetzt von letzter Saison nicht ganz so ausgehen. Ich hatte jetzt mal konservativ 4 getippt, aber ich bin natürlich, hoffentlich habe ich Unrecht und ihr Recht.
Und also dann, im Testspiel hat er schon ein paar schöne Buden gemacht, ne? Es sind immer Testspiele, ja. Aber das war schon, da hat er auf jeden Fall Spaß dabei. Ich glaube einfach, er ist vom Typ her einfach, er ist halt nicht ganz einfach, ne? Er ist schon so ein Charakter,
ja. Und dann noch einen weiteren Spieler, den wir nennen müssen, weil da einfach die Fans geteilter Meinung sind oder da spalten sich die Meinung, das ist Selke.
Genau. Ja. Und auch bei Selke, um da jetzt kurz mal, bevor du gleich weitermachst, bei Instagram, wenn ich hier unsere Story durchscrolle, ich glaube, jeder zweite fragt hier, Selke als Charakter, gut für die Mannschaft, ein Typ oder eher ein Störfeuer, Troublemaker. Was haltet ihr von der Verpflichtung von Selke?
Ein Riesenthema, ne? Ein Riesenthema in der Community.
Und bleibt auch ein Riesenthema. Davy Selke, Fragezeichen. Selke und Glatzel, ein in euren Augen sinnvoller Transfer bei den vielen identischen Skills. Ja, das ist Selke und eure Einordnung. Also Selke spaltet die HSV-Fans wie sonst kein anderer.
Lass mich vielleicht mit einem Missverständnis aufräumen. Ich glaube, Selke...
Dass er nicht David heißt, sondern Davi.
Davi, ja. Also ich glaube, Selke wurde nicht geholt, um Glatzel zu ersetzen.
Das glaube ich auch nicht.
Oder die Nummer 1 im Sturm zu werden. Ja, also diese Tore, die Glatzel letzte Saison gemacht hat, ich habe jetzt mal mit 19 Toren, das ist weniger als letzte Saison von ihm geplant, ja. Da ist in dieser Region, schwebt Davy Selke nicht rum, ja. Meiner Meinung nach. Und wer glaubt, dass man das von ihm erwartet, da hätte ich dann auch gesagt, ey nein, dafür ist er nicht gut genug, das schafft er nicht. Ich glaube aber, wenn man ihn dann vergleicht mit Nemeth und Königsdörfer, was die so an letzter Saison geschafft haben, dann ist es schon jemand, der da schon eher noch höhere Chancen hat, das zu verbessern, das Niveau da vorne in der Offensive.
Ja, und auch den Druck auf die beiden ausübt, ne? Dass da jetzt jemand, also ich glaube, so ein Nemeth war in der letzten Saison, das war schon ganz klar, wenn jemand kommt vorne im Sturm, dann ist er das, weil es gar keine Alternativen gab im Sturm, die man bringen konnte. Und
dann gleichzeitig, wenn Glatzel sich mal verletzen sollte, wäre es dann ganz cool, man hat noch einen Davy Selke. Aber trotzdem reden wir hier über einen Spieler, von dem wir oder ich mir zumindest 5 bis 6 Tore erhoffe. Und das traue ich ihm wiederum zu.
Glaube ich auch. Wenn er verletzungsfrei bleibt, das ist natürlich, er ist natürlich immer relativ viel angeschlagen gewesen in letzter Zeit, aber you never know. Vielleicht ist es jetzt gerade beim HSV, wo es auf einmal flutscht, wo er derjenige ist, der verletzungsfrei bleibt. Manchmal ist es so ein Moment, so ein Schalter, der umgelegt wird. Das weiß keiner. Und es kann genauso anders sein. Du kannst einen Mbappé holen, weil Kühne auf einmal völlig größenwahnsinnig wird. Und der verletzt sich hier im ersten Training gegen, keine Ahnung, irgendeinen U19-Spieler, der dem Mbappé mal zeigen möchte, wo der Frosch die Locken hat und spielt dann die ganze Saison nicht. Also du weißt nie, wie es kommt und deswegen finde ich es immer schwierig, da schon mit so einem so einer Erwartungshaltung reinzugehen oder so ein Missmut, dass er es eh nicht packt und so einen negativen Vibes. In erster Linie würde ich erstmal immer das Positive und erstmal für den HSV denken und sagen, das wird alles gut und wenn er durchstartet, dann dieses Mal bei uns beim HSV.
Glaube ich auch. Du, Bones ist
Ich erwarte gar nichts von ihm. Ja, weil es einfach nichts bringt. Also wir haben das Thema jetzt schon seit 2 Wochen, Selke, ja, nein. Und für mich ist er ein Ergänzungsspieler. Wenn er seine 6 Tore macht, dann ist er mehr wert als Nehmet.
Wir müssen ihn natürlich auch ein bisschen unterstützen.
Wenn er ein Tor macht, ist er schon mehr wert.
Man muss natürlich sagen, wir mit dem Podcast haben ja diesen Transfer mit eingetüdelt. Ne? Also wir haben da ja eine Beteiligung dran, das kann man jetzt auch mal ruhig so erwähnen, dass wir...
Wir haben natürlich die letzten Jahre...
aber nicht, dass wir jetzt uns... Ich will uns jetzt nicht in Schutz nehmen, falls das nicht funktioniert bei uns. Ne? Aber ich meine, wir haben den ganzen Stein ins Rollen gebracht und der HSV hat den dann jetzt umgesetzt.
Baumgart scheint dann irgendwas zu sehen, was... der Rest der Welt nicht sieht. Die Frage ist natürlich...
Ist schon wieder so negativ. Er hat noch nicht ein Spiel für den HSV gemacht.
Ja, er war auch in Köln scheiße, bei Hertha, bei Bremen, er war immer scheiße.
Ja, aber warum kannst du nicht...
Was heißt denn so scheiße? Und
dass er einfach irgendwie gefühlt einen Schnitt irgendwie von bestenfalls alle 3 Spiele ein Tor, im schlechtesten Fall alle 6 bis 7 Spiele ein Tor. Ist man natürlich sagt man, er soll Glatzel nicht ersetzen. Man hat aber auch Glück gehabt, dass Glatzel überhaupt so seine im Schnitt 25 Tore pro Saison gemacht hat. Also wenn Glatzel jetzt nur auf 19, 18 kommt und man Selke dann 6, 7 macht, dann kommt man bei plus minus 0 raus. So. Also ich würde, natürlich gibt es diesen perfekten Ersatzspieler oder Ergänzungsspieler nicht, der Glatzel auch so auffangen kann, dass er mal vielleicht 10 bis 12 Tore macht. Ich weiß auch nicht, was Selke den HSV kostet, gehaltstechnisch oder ob es eine Ablöse gab. Aber so einen Typen zu holen, der vielleicht auch nicht unbedingt wenig verdient, wenn er aus der Bundesliga kommt, für 5, 6 Tore pro Saison, weiß nicht, ist für mich ein Risiko, was ich persönlich nicht eingegangen wäre.
Okay. Dann kommen wir mal zu einem Spieler, einem Fanliebling eher, ja, wo auch alle Fans ganz nervös sind, was da nächste Saison passiert. Das ist Reis. Erstmal.
Ist in der Transfer jetzt, oder ist irgendein Transfergerücht vom Tisch?
Nee, es geht eher um seine Position. Wird er weiterhin, weil es ging ja hier auch um geschossene Tore, die man ihm zutraut, ja. Und da haben die Fans gesagt, einige Fans haben gesagt, Reis, der bricht die Saison durch, der schießt 5, 6, 7, 8 Buden, ja. Ist ihm ja vom Talent zuzutrauen. Problem ist nur, Baumgart setzt ihn ja, hat ihn ja am Ende als Außenverteidiger eingesetzt. Von da aus wird er nicht seine 7, 8 Tore machen, sondern maximal 1, 2. Seht ihr ihn eher im Mittelfeld oder in der Außenverteidigung?
Eher im Mittelfeld. Und wenn man den Gerüchten zufolge oder zumindest dem, was man den Verantwortlichen und dem, was man in den Gazetten lesen kann, ist der HSV ja ganz bemüht darum, noch einen rechten Verteidiger zu finden, was ganz klar auch, also Reis ist einfach kein rechter Verteidiger, ja. Das ist einfach nicht die Position, die ihm liegt.
Dafür ist auch zu torgefährlich oder zu individuell
und,
gut.
Und ich finde, dass seine Stärken auf den anderen Positionen viel, viel wichtiger für uns, für den HSV sind, als ihn hinten als rechten Verteidiger
zu spielen. Ist doch nicht sein Spiel.
Nein, genau. So, und deswegen glaube ich, dass wir, wenn es auf der Transferebene noch was passiert, ich glaube, im Sturm, da haben wir einen Haken dran, im Mittelfeld auch, da ist alles durch. Ich glaube, was jetzt nochmal spannend wird, ist A, die Innenverteidigung, wenn der Vuskovic, was immer noch nicht, wo es immer noch keine Entscheidung gibt, man hat gesagt, dass man sich bis Ende Juli, glaube ich, sollte es eine Entscheidung geben, Anfang August, Ende Juli, Anfang August, da ist immer noch keine Entscheidung gefallen.
Ich glaube, frühestens nach Olympia, also diese Nada oder Wada oder wird sich jetzt vor Olympia jetzt nicht zum Vuskovic-Urteil irgendwie...
Die WADA hat ja gar nichts zu entscheiden. Im Endeffekt ist es jetzt...
Achso, das ist der Gericht, der Sportgerichtshof. Sportgerichtshof.
Genau. So, und ich glaube, dass denen das jetzt mittlerweile relativ scheißegal ist. So,
weil die mediale Berichterstattung ein bisschen weg ist auch, meinst du? Oder?
Ja, so, also deswegen, ich glaube, also die NADA, WADA, wie auch immer, die hat er jetzt gar nichts mehr mitzureden. Okay,
stimmt, ja.
So, und trotzdem ist das natürlich so eine Sache, da spielst du gerade mit dem Feuer. Holst du noch einen in der Innenverteidigung oder nicht? Auch selbst wenn du keinen holst, muss man davon ausgehen, dass Vuskovic, da kann er sich noch so fit gehalten haben, da kann er noch so einen Astralkörper haben wie sonst was. Der hat jetzt einfach 2 Jahre lang keine Spielpraxis
mehr. I love Vuskovic, aber jetzt keinen Innenverteidiger zu holen, wäre für mich auch überhaupt kein Verständnis dafür.
Du würdest dann in die Saison starten mit Schonlau und Hatzigadunic als Innenverteidigungsduo, was jetzt so in der Vorbereitung gespielt hat. ja, finde ich dann schon wieder relativ riskant. Also deswegen auf der Innenverteidigung und der rechte Verteidiger, das sind ja auch die beiden Augenmerks, wo wir ja, drauf schauen müssen.
Wir haben auch letzte Saison zu viele Gegentore kassiert.
Definitiv.
Also das ist auch Baumgarts Aufgabe, das sowohl einerseits taktisch in der Vorbereitung anzugehen, aber auch vom Personal, ja, muss er da nachlegen.
Also deswegen, da bleibt es jetzt spannend. Und ich hätte mir natürlich schon gehofft, dass gerade da die Baustelle, die für mich noch wichtiger ist, als jetzt im Sturm einen Ersatz oder nochmal jemanden zu haben, der auf Nemeth nochmal Druck ausübt, da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mehr los ist.
Auf Nemeth Druck ausübt? Verteidigung meinst du doch wahrscheinlich...
Naja, also für mich wäre es nicht so wichtig gewesen, jetzt noch den Stürmer erstmal zu holen, der auf Nemeth Druck ausdrückt, sondern jemand, der für die Innenverteidigung kommt. So viel gerade jetzt mal zu den Transfers. Also auch da bleibt es spannend. Da gibt es gerade nichts Neues, was wir euch berichten können. Da wird auf jeden Fall, denke ich, in den nächsten Wochen auch noch einiges passieren. Es ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lange bis zum Saisonstart, ne?
Zwei Wochen, ne? Oder? Zweiter, dritter, zehn, dritter, nur achter geht's los, oder? Oder welche?
Der Freitag,
oder, genau. Oder ist der zweite? Ja, genau. Aber zwei Wochen, ne?
Genau.
Ja, zwei Wochen.
Ja. 2.8.2030 in Köln. Und dann spielen wir am 10. gegen Hertha um 20.30 das erste Mal zu Hause. Ja. Und ist schon ein knackiger Saisonstart, oder? Also.
Bei Hertha wurde ja jetzt Rehse kaputt getreten.
Ja, habe ich gelesen.
Und auch ein sehr guter Kommentar von ihm danach, weil es ging ja um diesen Cottbuser Spieler, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt.
Was mit K, ich habe es gelesen.
Wo er dann halt auch meinte, naja, zum Sport gehört auch, wenn sowas passiert, dass man sich danach entschuldigt und danach die Hand gibt, damit es erledigt ist. Das hat derjenige nicht gemacht und er bemängelt halt auch, dass die sportliche Fairness doch nach und nach in diesem Fußball nicht mehr allzu groß geschrieben wird und das ist aber auch zur Kultur des Fußballs gehört, weil es halt ein fairer Sport sein soll, dass man doch gewisse Werte noch leben soll und die nicht komplett unter den Tisch fallen sollten. Aber für Hertha definitiv ein sehr großer Verlust als Mittelfeld und linker Stürmer.
Bei uns, du hattest eben, ich muss kurz da nochmal einhaken, mit der
Onana.
Ja. Du lagst auf jeden Fall richtig, sind nämlich nicht 2,5 Millionen, sondern es ist tatsächlich sogar fast eher eine Million oder eher weniger noch.
974.000 irgendwie nur, ja.
Genau, die wir dafür bekommen. Ja. Aber es ist immerhin eine Million und Onana hat uns auch zu seinem Transfer zu Lille auch schon nochmal Geld beschert. Also das war zumindest da ein ganz guter Deal.
Und von da zu Everton auch nochmal
Geld,
ne? Also
ja. Also das war, da hat schon ordentlich was gebracht. Und das bleibt auch weiterhin so, dass da immer wieder was reinkommt. Dann habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, und ich weiß nicht, wer es war, wo wir nochmal eine Ausbildungs... Demirovic?
Hat man, nee, das ist doch der Augsburger Stürmer,
Demirovic. Genau, der jetzt zu Stuttgart gegangen ist.
Der ist auch noch mit HSV irgendwie...
Naja, der hat ja beim HSV in der Jugend gespielt.
Ach so, echt?
Ja. Also, so, da scheiden sich aber im Moment so die Geister, wie viel wir da noch bekommen und ob das da eine Ausbildungsvergütung gibt. Ja.
Lustig, ey. Muss doch schon Ewigkeiten her sein mit Demirovic, dass der...
In der Jugend muss er beim HSV gespielt haben, ehrlicherweise weiß ich gar nicht genau, 2004 bis 2014, also doch immerhin 10 Jahre. Die Jugend beim HSV, bis er dann zu RB Leipzig gewechselt ist.
Ich werde immer noch nicht mit warm, nach so vielen Jahren mit RB Leipzig, ne? Also dieses, ist für mich ein Verein, den ich nicht gern zugucke, wo ich überhaupt nichts mit verbinde.
Man fühlt da einfach auch nichts, ne?
Genau, auch wenn man hinschaltet und Fußballspiele guckt, der ganze Kader ist so seelenlos. Mhm. Also ein schwarzer Fleck für mich.
Ja, ja, definitiv.
Von Fußballkultur.
Kai, was gibt es von dir noch an Zahlen und Fakten? Hast du noch was du raushauen möchtest?
Ja, tatsächlich. Die Frage ist, wie viele Tore muss man schießen und wie viele Tore darf man bekommen, um aufzusteigen? Ja.
An die Hörer, Kai beschäftigt sich seit einer Woche damit,
von jedem Spieler
so,
die Tore
was man so für Eckwerte braucht, was ist so der Schnitt an erzielten Toren und Gegentreffern, die man so als Aufsteiger im Durchschnitt haben sollte.
Genau, und meine Berechnungen sagen da, dass man 65 Tore schießen muss und 39 kassieren darf. Wir gehen darauf nochmal im Detail irgendwann in der nächsten Folge drauf ein, wie diese Zahlen zustande kommen könnten, also wie viele Tore da fehlen nach unseren Schätzungen oder ob wir da schon drüber sind und vor allen Dingen auch
ne, 39, wie viele Gegentore hatten wir letzte Saison. Ja, im Moment fehlt meines Erachtens noch ein bisschen, aber...
Es sind ja nicht nur die Tore, weil du kannst ja auch 4x1-0 gewinnen und einmal 5-0 verlieren, dann hast du trotzdem 4 aus 5 Spielen gewonnen. Also
es ist genau, aber ich sag mal so, als Ziel sollte man schon, wir haben ja gesehen, was jetzt in der letzten Saison gefehlt hat und was nicht. Also es gibt immer mal wieder Mannschaften, die mit weniger Toren aufsteigen und mit mehr Toren aufsteigen. Wie gesagt, da war in der letzten Saison immer eher der entscheidende Faktor, wie viele Gegentore hatte man bekommen. Also es sind nicht die Mannschaften aufgestiegen, die die meisten Tore geschossen haben, sondern die Mannschaften sind immer aufgestiegen, die wenigsten Gegentore kassiert haben.
Ich glaube für Steffen Baumgart oder die ganze Saison fällt auch für Steffen Baumgart damit, ob er sich eine Taktik B überlegt hat, die er umsetzen kann und nicht nur dieses Flankenspiel, was sehr leicht ausrechenbar ist, was auch von den Zweitligamannschaften sehr schnell entschlüsselt wurde im Schlusssprint der Zweitliga, im Schlussakkord, ob er sich was überlegt hat, wie er den HSV noch dazu bringen kann, Spiele zu gewinnen, außer durch Flanken. Sonst wird es, glaube ich, für ihn keine lange Saison.
Ich habe auf jeden Fall schon wieder Bock auf Fußball. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
direkt in Köln. Nicht so, ne?
Ich weiß nicht, warum, ob ich Transfers erwarte, ob ich keine Transfers erwarte. Irgendwie ist dieses Bauchgefühl aktuell schlechter als in den Vorjahren.
Ah, okay. Ja. Ja.
Also ich sehe zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht der Top-Kader, von dem ich überzeugt bin, der könnte unter die ersten zwei kommen. Mhm. Also dieses Bänisch-Ding, das trifft mich dann doch schon in der Analyse auch als Mittelfeldmotor und als Stratege und als Ballverteiler, trifft mich der Abgang dann doch schon zu hart. Und ob es ein 20-jähriger Tscheche als Leihspieler ist, der das auch nur ansatzweise auffangen kann, man sollte es nicht von ihm erwarten, dass man ihm den ganzen Druck auflädt, ein Benisch-Ersatz zu sein. Und die Frage ist, dass man, wenn man versucht, Reis aus dem rechten Verteidiger wegzuholen, wieder ins Mittelfeld zu setzen, ob das Mittelfeld mit Meffert, Reis und diesem Karabek, ob es stark genug ist, um vorne mitzuspielen.
Halten wir fest, der Druck auf Stefan Kuntz ist extrem hoch.
Auf alle.
Ja. Es brennt die Hütte. Sie müssen noch nachlegen. Sie müssen liefern. Und ich bin fest davon überzeugt, sie werden am ersten Spieltag ein Feuerwerk abbrennen. Direkt in Köln müssen sie performen.
Ach, ja. Es wird spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich freue mich auch schon, wenn wir wieder Predictions raushauen.
Oh ja.
Hast du dein Trikot schon gekauft für den Fan, Kai?
Nee, und wir müssen vor allen Dingen auch dann die Einsätze, genau, wie Bones es gerade sagt, wieder festlegen. Die sind ja noch spannender als die Predictions.
Jetzt hört ihr ein ganz anderes Outro als vorhin beim Intro.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV.